Hey, hier ist Stefan. Und bevor wir in den Podcast hüpfen, habe ich eine Bitte an dich. Während Personio gerade die HR Top Voices 2024 in den Kategorien LinkedIn, Podcasts und Blogs auszeichnet, kannst du an einer Sonderauszeichnung teilnehmen, dem People's Choice Award. Ihr könnt zwischen 4 tollen Nominierten euren HR-Liebling auswählen und einer davon bin ich. Ich freue mich, wenn ich deine Stimme bekomme. In den Shownotes findet ihr einen Link zum People's Choice Award von Personio. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Berndt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Dr. Andreas Zeuch begrüßen. Andreas ist Gründer und Kollege des unabhängigen Beraternetzwerks Unternehmensdemokraten. Er und seine KollegInnen begleiten Organisationen und Menschen auf dem Weg zu nachhaltiger Partizipation und partizipativer Nachhaltigkeit. Ihre Kunden kommen vorwiegend aus dem Mittelstand, wobei auch immer wieder mal größere und global aufgestellte Unternehmen zu den Kunden gehören. Parallel initiiert Andreas mit weiteren KollegInnen gerade eine gemeinnützige NGO. Die Arbeit des Zoon e.V. in Gründung basiert darauf, Arbeitnehmende als BürgerInnen anzusprechen, zu aktivieren und zu ermächtigen. Der Verein nutzt die Arbeitswelt als größten täglichen Sozialisations- und Begegnungsraum aller Erwerbstätigen, um unsere Demokratie, Vielfalt und Nachhaltigkeit zu stärken und weiterzuentwickeln.
Eine weitere spannende Podcast-Episode heute im Ja klar Podcast und hier spricht natürlich Stefan und ich bin wieder aus dem sagenumwobenen Tonstudio in Mannheim-Seckenheim zugeschaltet und begrüße den Dr. Andreas Zeuch. Andreas, wo erwische ich dich denn?
Hallo, ich bin gerade unterwegs, ich bin aber normalerweise, und das ist ja dann das Interessante, in Berlin ansässig und arbeite quasi von der Berliner Base aus. Und das ist so, ja, mittlerweile meine neue Wahlheimat seit 7 Jahren, wo ich mich sehr wohlfühle.
Das ist schön. Ich habe vorhin auch einen Podcast mit dem Nils aus dem Alligator-Netzwerk aufgenommen. Der saß auch in Berlin, den werde ich auch, vielleicht schaffen wir es auch auf einen Kaffee. Anfang September werde ich den mal kurz besuchen und von da aus auch arbeiten. Aber wenn du sagst, dass du auch viel unterwegs bist, gucken wir einfach mal in den Kalender und schauen, ob es passt. Wir beide sind vom lieben Oliver Engelbrecht, Grüße gehen raus an den Olli, vernetzt worden. Ich habe nämlich den Olli vor einiger Zeit auch in Berlin getroffen. Vielleicht für alle ZuhörerInnen, der Oliver und ich, wir haben beide gemeinsam bei der Filewave gearbeitet. Er in seiner Rolle als Marketingchef, ich in meiner damaligen Rolle als HR-Chef. Und dort hatten wir viele Berührungspunkte. Natürlich war ich im Recruiting von ihm involviert, aber wir haben auch gemeinsam Unternehmenswerte aufgebaut. Und darüber haben wir uns dann im Nachgang auch nochmal unterhalten, weil wir jetzt beide nicht mehr bei der Filewave sind. Und haben uns dann auch über Werte, über Menschlichkeit und sowas ausgetauscht. Und dann sagte er irgendwann zu mir, du Stefan, du musst unbedingt mit dem Andreas von den Unternehmensdemokraten sprechen. Ich glaube, das könnte ein fantastischer Match werden. Und lieber Olli, hier sind wir, wir sprechen miteinander. Und Andreas, erste Frage an dich. Was machst du als Unternehmensdemokrat?
Ja. Die Unternehmensdemokraten sind ein Beratungsnetzwerk kollegialer Natur. Das heißt, wir sind in dem Sinne keine Firma, wir sind gesellschaftsrechtlich eigentlich nichts, aber eben ein Netzwerk, was auf Bedarf hin zu einem sehr scharf umrissenen Themenfokus arbeitet, will heißen, wir begleiten Menschen und Organisationen auf dem Weg zu nachhaltiger Partizipation innerhalb der Organisation. Also wie können die Mitarbeitenden, die Führungskräfte in der jeweiligen Organisation gut eingebunden werden in die Führung und Gestaltung dieser Organisation. Und zwar so, dass das auch wirklich dauerhaft und nachhaltig funktioniert. Und das ist der eine Themenschwerpunkt. Und der andere Themenschwerpunkt ist, und das ist auch so ein kleines Wortspiel, ist die Umkehrung, das ist die Begleitung von Menschen und Organisationen auf dem Weg zu partizipativer Nachhaltigkeit. Und da ist die Entwicklung der Nachhaltigkeit im Fokus der unternehmerischen. Also es geht bei uns nicht ums Reporting, das ist nicht unsere Baustelle, sondern wir gucken, dass wir die Organisationen und die entsprechenden Mitglieder weiter befähigen, die eigene Nachhaltigkeit in der Organisation zunehmend besser partizipativ zu entwickeln. Das ist sehr wissenschaftsbasiert, insofern insbesondere auch vom Rahmenkonzept, dass es wissenschaftlich sehr gut gezeigt werden kann durch viele verschiedene Studien mit Hunderten von Unternehmen, dass der Ansatz, das partizipativ zu gestalten, wesentlich effektiver und effizienter ist und zu besseren und dauerhafteren Ergebnissen führt in der Entwicklung der Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit, letzter Satz, heißt bei uns natürlich nicht nur die ökologische Nachhaltigkeit, auf die das ja meistens verkürzt wird, sondern wir haben 4 verschiedene Aspekte und darunter subsumiert. Erstens die ökologische Nachhaltigkeit, natürlich die ökonomische, die soziale, die dann dazu genommen wird, manchmal auch noch und seltener noch die kulturelle Nachhaltigkeit. Ja, das entspricht dem sogenannten Vorrangmodell der Nachhaltigkeit. Da gibt es eben auch noch diese Dimension der Kultur.
Wenn ich das jetzt richtig mal zusammenfasse und widerspreche mir gerne, Andreas, du bist da tiefer im Thema drin. Du hast jetzt bei partizipativer Nachhaltigkeit, hast du mir im Grunde genommen auch ESG gerade vorgebetet, oder?
Das ist richtig, aber eben ESG eben nicht im Sinne, dass wir dann halt auf das Reporting gucken, ne, und die Messung, ja, und das dann in einen entsprechend sauberen Report reinbringen. Aber ja, natürlich, genau, das hängt natürlich mit ESG zusammen, ja, ganz klar, und auch mit anderen neuen europäischen Richtlinien wie der Corporate Sustainability Reporting Directive, der CSRD-Richtlinie, ja. Aber das sind ja vor allen Dingen Richtlinien, die in Richtung des Reportings abzielen. Und übrigens, ich finde, das ist auch ein ziemliches Problem aus meiner Sicht mit den EU-Regularien, dass da sehr, sehr viel jetzt gerade gefordert wird in Richtung eben Reporting, dass eigentlich gar keine Energie und gar keine Kapazitäten mehr frei bleiben, um die eigentliche Entwicklung voranzutreiben. Ja, also es ist ja teilweise je nach Unternehmensgröße und Art des Unternehmens kann es ja unglaublich komplex sein, die Daten zu sammeln, aufzubereiten und entsprechend in ein Reporting zu bringen, ja, was den entsprechenden Anforderungen genügt. Ja, das kann man ja nicht irgendwie frei Schnauze machen, sondern gibt's halt so 2-3 Optionen, mal grob gesagt, wie ich das machen kann. Und das ist halt einfach extrem aufwendig. Ja. Und da bleibt dann kaum noch Kapazität, um das eigentlich wirklich, wirklich Wichtige zu tun, nämlich die Entwicklung des Ganzen.
Und da sind wir jetzt in einem Themenkomplex angekommen, wo ich bin jedes Mal wieder bei Podcast-Aufnahmen überrascht, wenn man sich vorher so ein bisschen gedanklich einen roten Faden aufbaut, ne, haben wir beide für uns auch. Jetzt sind wir auf einmal in dem ESG-Themenfeld und du triggerst da gerade wirklich was bei mir und du hast, und ich pflichte dem auch bei. Solche EU-Richtlinien generell haben ja oftmals eine gute und positive Intention. Ja,
absolut. Also, natürlich.
Also das, was da aufgebaut wird, Da haben sich ein paar schlaue Köpfe zusammengesetzt und dann kommt auf einmal das Bürokratiemonster Brüssel und dann denken sich die Unternehmen wieder, verdammte Scheiße, wie soll ich das denn jetzt auch noch alles irgendwie reporten? Das hast du bei mir quasi getriggert und deswegen finde ich deinen Ansatz dahingehend zu sagen, wir kümmern uns um die Entwicklung davon und wie das dann reported wird, ist mir dann eigentlich total egal, weil wir sind eigentlich am Pulsschlag der Organisation unterwegs, dass diese dann auch irgendwann hoffentlich das mal vernünftig reporten können. Organisationen gehen ja meistens leider den etwas anderen Weg, weil diese Reportings sind ja irgendwann, ich stecke wieder mal viel zu wenig in den Richtlinien und den ganzen Themen, die dahinter stecken, drin, aber irgendwann ist das ja auch für Unternehmen verpflichtend, diese Reportings zu machen. Und das Schlimme ist, wenn die nicht gemacht werden, dann muss man auch teilweise horrende Strafen zahlen. Ne? Das heißt, da geht es dann den Firmen, die werden sich damit nicht so tief beschäftigen. Und dann sagen sie dieses scheiß ESG-Reporting wieder, so ungefähr. Ne? Und dann verkürzt das ja mal wieder diese gesamte Diskussion. Kannst du meinen emotionalen Auswurf folgen?
Absolut, ja. Und das ist auch das, was ich auch oft erlebe. Ja, insbesondere halt bei Firmen, die man so diesem Kürzel KMU zurechnet, also kleine und mittelständische Unternehmen, die aber groß genug sind, entsprechend der 3 Dimensionen, die gerade für die CSRD, für die CSRD-Richtlinie abgegriffen werden. Wenn die 2 von den 3 geforderten Bedingungen erfüllen, dann müssen sie ja entsprechend ein Reporting erstellen. Ja. Und häufig ist es aber bei den Unternehmen so, dass sie eben noch nicht die Kapazitäten zur Verfügung gestellt haben im Bereich der Nachhaltigkeit. Dann hast du entweder vielleicht sogar nur eine oder einen Nachhaltigkeitsbeauftragten. Das ist noch nicht mal jemand, der sich vollzeitmäßig darum kümmert, ja, hauptberuflich, sondern der nebenbei noch irgendwas anderes macht. Ja, so, und dann geh dann mal hin und mach mal diese Datensammlung. Ja, ja. Das hat ja auch noch eine technische Komponente. Einer unserer Kunden, der Unternehmensdemokraten, die machen halt verschiedene Dienstleistungen im Bereich von Big Data, Datenverarbeitung und dergleichen mehr. Und die bieten halt auch genau das an, sich die Datenstruktur und Qualität in einem Unternehmen anzugucken und dann davon abzuleiten, okay, und automatisierte Prozesse zu erstellen, wie die dann die Daten rausziehen können für diese Reportings. Ja, aber dazu musst du halt eben auch eine technische Kompetenz noch haben. Ja, das kommt dann auch nochmal dazu. Ja, so. Und insofern bin ich da voll und ganz bei dir. Das Einzige, wo ich widerspreche, noch ist es nicht so, dass da jetzt horrende Strafen gezahlt werden müssen. Jetzt speziell zum Beispiel beim CSRD. Das ist gestuft. Das ist gestaffelt jetzt in die Zukunft. Irgendwann wird es soweit sein. Ja, so wie es auch im Übrigen zunehmend kleinere Unternehmen betreffen wird, diese Reporting-Pflicht, was im Grundsatz ja auch alles richtig ist. Ja, nur ob das jetzt am Ende nicht zum Teil, das ist halt mein und unser Erleben, dazu führt, dass sich die Firmen damit ein bisschen ins eigene Knie schießen, durch dieses Reporting, eben weil sie die Kapazitäten dort binden und nicht für die eigentliche Entwicklung mehr haben, das ist die Frage. Und insofern ist das tatsächlich eine schwierige Situation. Also ich kann das komplett nachvollziehen von dir.
Und wo du mich gerade schon wieder wahrscheinlich unbewusst getriggert hast, ist so dieses ganze Thema Nachhaltigkeit irgendwie so ein bisschen nebenbei machen, ne? Das ist ja genau das, wo wir im HR uns immer und immer und immer wieder wiederfinden, ne? Also gerade so in dem Umfeld, in dem ich auch groß geworden bin, so schnell wachsende Unternehmen, da macht das dann mal eben die Assistenz des Vorstands mit. Oder früher hat man gesagt, die Sekretärin kann auch ein bisschen Recruiting machen, ne? Also ich pauschalisiere und trigger da jetzt mal bewusst auch so ein paar Knöpfe, aber genau so findet sich das in vielen Organisationen teilweise heute noch bei den ganzen Marktgegebenheiten, die wir sonst so haben. Und dann wird gerne der Fachkräftemangel genutzt, um zu sagen, wir finden keine Leute, ne? Aber das ist nochmal wieder ein komplett anderes, komplexeres Thema. Du hast vorhin bei den Dimensionen nicht nur die ökologische, die ökonomische und die soziale Komponente genannt, was dann ja auch ESG widerspiegelt, genau, ne? Also environmental, social, governmental, sondern du hast auch die kulturelle Perspektive nochmal mit reingebracht. Die ist für mich natürlich jetzt sehr spannend, weil viele auch wissen, dass ich in meinen Organisationen, und das ist wieder die Brücke auch zum Olli, wir auch sogenannte Werteprozesse gemacht haben, um die Kultur in allererster Linie mal sichtbar zu machen. Was spiegeln für dich oder was ist dein Erleben, Andreas, wenn du in Organisationen reingehst? Was ist dein Erleben von Unternehmenslenkern und Denkern zum Thema Unternehmenswerte?
Das ist sehr gemischt. Also da kann ich nicht sagen, dass es so oder so grundsätzlich ist. Das hängt von ganz verschiedenen Aspekten ab. Ich habe Unternehmen kennengelernt, verschiedener Größe in verschiedenen Branchen, wo im C-Level, also in der Geschäftsführung oder dem Vorstand, Menschen gesessen haben, die das grundsätzlich erstmal überhaupt nicht allzu wichtig fanden, bis hin zu, dass die es sehr wichtig fanden und auch tatsächlich gelebt haben. Also es ist ein sehr großes Spektrum. Ja, so. Und jetzt bei denjenigen, für die das überhaupt keine Rolle spielt, da kommst du jetzt vermutlich sowieso nicht allzu viel weiter, ja, weil das ist halt da musst du erstmal mit denen drüber intensiv reden auf der Ebene der persönlichen Werte eben wiederum, dass bestimmte Unternehmenswerte nicht wichtig sind, so eine Art Meta-Wert, ja. Bei denen, die grundsätzlich dem Thema gegenüber offen sind oder vielleicht auch schon entsprechende Prozesse angestoßen haben, ja, da stellt sich dann für mich die Frage ganz grundsätzlicher Natur, okay, ist das jetzt eine Maßnahme fürs Employer Branding, für die Schauseite des Unternehmens, dass das dann auf der Webseite steht, ja, Menschlichkeit, ja, oder ne, dann kommt dann noch so dieser Standardsatz, der Mensch steht bei uns im Mittelpunkt, ja, wenn ich das schon lese, dann habe ich schon das Gefühl, okay, ja, es ist Schauseite, ja, und dazu muss ich sagen, Schauseite ist gar nicht diskreditierend gemeint, ja, also jedes Unternehmen, jede Organisation hat zwangsläufig seit es ein Internet gibt und auch vorher schon auf Werbeplakaten eine Schauseite. Es stellt sich irgendwie dar und das muss es ja auch. Ja, die Max Mustermann GmbH will etwas verkaufen, also muss sie irgendwie sichtbar sein, entweder ihren B2B-Kunden gegenüber oder den Endkunden gegenüber. Ergo stellt sie sich zur Schau. Alles in Ordnung, völlig legitim. Ja, Das nur mal grundsätzlich. So, ich finde es aber wichtig, dass die Differenz, der Unterschied zwischen der Schauseite, dem, was ich ins Schaufenster stelle, heutzutage meistens Website mit dann Imagefilmen und ab und zu vielleicht nochmal ein YouTube-Video oder vielleicht ein Werbespot im Fernsehen, dass die Differenz zu dem, wie es hinter dieser Schauseite in der echten formalen Organisation aussieht und auch in der informalen, dass diese Differenz nicht zu groß wird. Das lässt sich jetzt nicht einfach beziffern. Ja, das ist jetzt nichts, wo wir sagen können, ja, das hat jetzt den Wert 10,3 oder 0,735. Das ist ja Quatsch. Ja, das ist nicht exakt messbar, ja, in meiner Wahrnehmung. Aber du merkst es halt, ja, wenn du eben eine Webseite dir anguckst, ja, und dann stehen da bestimmte Schlagwörter drauf. Also erstens sind es dann schon mal Schlagwörter, wie der Mensch steht im Mittelpunkt bei uns. Und dann kommst du in die Firma rein, ja, und dann erlebst du innerhalb der ersten 5 Minuten, wie Person A Person B anrackt. Ja, oder wie ein Pförtner oder eine Pförtnerin offensichtlich vollkommen überfordert ist, ja, durch schlechte Arbeitsbedingungen und dergleichen mehr. Ja, und schon, ne, ist dann diese Differenz da, die es für mich halt komplett unglaubwürdig macht. Und dann merke ich, okay, es geht hier nur um ein Employer Branding und eine Markenbildung, um irgendwem oder irgendwas gerecht zu werden, was vielleicht gerade mal hier ist. Ich glaube, das mal als erste grundsätzliche Einordnung. Ich selber stehe deswegen, oder auch wir, auch meine Kolleginnen und ich, haben so hauptsächlich die Haltung, dass wir sagen, ja, also wenn es ernsthaft betrieben wird, ja, im Sinne, dass diese Differenz immer im Blick bleibt, ja, und dass es nicht nur dem Employer Branding dient, sondern dass es etwas ist, was wir wirklich als Leitplanken benutzen zum Handeln in der Organisation. Insbesondere dann, wenn wir nicht mehr beinstrikt formal hierarchisch organisiert sind, dann wird es ja besonders wichtig. Dann ist es komplett sinnvoll. Und dann würde ich noch eine letzte Anmerkung gerne machen, dann bin ich gespannt, was das bei dir jetzt ausgelöst hat. Ich finde es sehr zentral und wichtig, klar zu haben, das ist jetzt so eine Metaebene, dass es keinen Menschen und keine Organisation gibt, der oder die wertefrei operiert. Die Aussage, ich bin wertfrei oder wir sind wertfrei oder umgekehrt, wir haben eine wertegeleitete Führungskultur, da kann ich immer nur mit dem Kopf schütteln. Ja, also was für ein Bullshit-Bingo. Das ist einfach völlig inhaltsleer. Also ich sage es jetzt mal klipp und klar, auch die Nazis hatten Werte. Ja, also um es mal klar zu kontrastieren. Das waren halt menschenverachtende Werte, widerliche Werte, die mich wirklich abstoßen bis zum geht nicht mehr. Und gleichwohl waren es Werte. Also das heißt, die Frage stellt sich nur, welche Werte haben wir? Und wenn ich jetzt nicht bestimmte soziale, kulturelle, Gemeinwohl, sonst was Werte habe, habe ich vielleicht zum Beispiel knallhart ökonomische Werte. Ja, den der Gewinnmaximierung. Also ich sage, ja, also mir ist Kohle wichtig. Das ist auch für mich als Arbeitnehmer. Kann auch sagen, das ist mein wichtigster Wert. Ich will hier wirklich möglichst schnell, möglichst viel Kohle verdienen. Und das steht für mich im Zentrum. Soweit von mir.
Also dass das natürlich bei mir einiges triggert, ist glaube ich klar. aber durchaus in einem sehr konstruktiven Format. Deswegen, ich kann dem auch komplett folgen. Wir brauchen auch Unternehmenslenker und Denker nicht erklären, dass es gar keine kulturellen Werte irgendwie gibt. Ne? Also die sind einfach irgendwo da.
Genau.
Und die müssen zum Ausdruck gebracht werden. Und ich bin voll bei dir, auch schon alles erlebt. Diese Schauseite der Medaille ist in vielen Organisationen extrem krass und wird, glaube ich, mit Blick in die Zukunft auch noch schlimmer, was es aber auch wieder differenzierbarer macht, denn du hast schon gute Beispiele gebracht. Einfach mal darauf achten, wie die Menschen in einer Organisation, also stell dir da draußen vor, du bist in einem Vorstellungsgespräch, du wirst mal nicht virtuell eingeladen, sondern wirklich in ein Büro und dann einfach mal nur ein bisschen nebenher beobachten, wie die Menschen miteinander umgehen. Das alleine ist schon Kultur, ja. Und das habe ich jetzt auch wieder erlebt. Ich bin jetzt mittlerweile interimistisch unterwegs in Projekten. Und wenn du dann, keine Ahnung, irgendwo klingelst und stehst dann da 20 Minuten, dann muss das kein böser Wille, dann muss das kein böser Wille sein. Aber wenn du dann auf der anderen Seite sagst, so nach dem Motto, wir sind schnell, wir sind dies, wir sind jenes, ne, ich denke mir da jetzt ein bisschen was aus, dann ist da sofort, und da hast du mich gerade sehr getriggert, dann ist da sofort ein medialer, ein menschlicher, ein Bruch. Also da ist auf jeden Fall irgendein Bruch.
Genau.
Und das wiederum zahlt dann auf Vertrauen ein. Mhm. Und dann denkt man sich, nee, also wenn das schon in so kleinem offensichtlich ist, wie ist das dann erst, wenn man mit den und den Menschen spricht, ne? Und ich glaube, was in dem Zusammenhang auch wichtig ist, weil es ja auch viele Diskussionen gibt, ob sich HR nicht umbenennen sollte in People and Culture oder in People und das und sowas, ne? Ich habe da auch eine klare Meinung dazu. Und People und Culture ist es am Ende des Tages nicht, weil dann ist die Erwartungshaltung an die Mitarbeitenden im Personalwesen nämlich auch noch, dass sie Kultur machen oder Kultur leben oder wie auch immer, ne? Und deswegen Kultur ist für mich dann am Ende des Tages jeder, und jeder Mensch bringt natürlich aufgrund seiner eigenen Historie und auch seines Größerwerdens, bringt er gewisse persönliche Werte ja mit. So, und die gilt es ja in allererster Linie mal zu respektieren, weil warum kommen wir in dem Büro oder in dem Kontext zusammen? Weil wir gemeinsam an einem Unternehmen arbeiten und wir verdienen da unser Geld. Ich bin da auch voll bei dir. Wenn es Menschen gibt, die findest du vornehmlich nicht, aber die findest du signifikant eher im Vertrieb, im Sales, als vielleicht in anderen Abteilungen. Ja. Und das ist auch überhaupt nicht wertend gemeint. Aber wenn da quasi der Wert ist, ich möchte hierher, ich finde das hier gut, aber ich bin hier in allererster Linie, um Geld zu verdienen, um meine Familie zu ernähren, dann gilt es, das genauso zu respektieren, als wenn da jemand reinrennt mit voller Passion, so bin ich zum Beispiel getriggert, wenig monetär getriggert, eine Persönlichkeitskiste, dann da auch wirklich eine gute Zeit zu verbringen und dass man da auch vernünftig miteinander umgeht, ne? Dieses der Mensch im Mittelpunkt oder sowas, wenn ich das lese, könnte ich auch im Strahl kotzen. Ja, also.
Genau, schön, dass du es gesagt hast.
Ja, das ist dann, du hast es voll mit Schauseite genannt, ne? Und das wird halt leider viel zu sehr zur Schau gestellt. Ich glaube aber, dass wir da demnächst wirklich gut differenzieren können. Ich bin auf deinen Blick in die Zukunft gespannt, Andreas, was das Thema angeht, weil KandidatInnen können sich den Job heutzutage in aller Regel, wenn du gut ausgebildet bist, kannst du dir den Job aussuchen. Das gilt nicht für alle und immer überall, dafür ist es zu komplex. Aber diese Differenzierbarkeit zwischen das propagieren die, ne? Also ist ja auch nichts anderes, ne? So ein Propaganda, zack, das ist nichts anderes nach draußen. Mhm. Wir stellen uns zur Schau und dieser Bruch, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, dass es zwischen den Werten, die wir nach außen tragen und dem, wie es im Arbeitsalltag gelegt wird, kann es, glaube ich, kein 100%-Match geben. Ne?
Natürlich nicht.
Das ist, glaube ich, völlig, völlig illusorisch. Und ich glaube auch, dass das keiner erwartet. Ne?
Genau.
Aber, wie du sagst, wenn der Bruch halt oder der Gap halt viel zu groß ist, dann werden sich die Leute abwenden und werden es dir in der Unternehmung gegebenenfalls gar nicht so genau sagen können. Und das ist dann wieder Werte geleitet.
Exakt, genau. Und häufig merken das ja auch Menschen, du hast es jetzt schon auch angesprochen, mit der Situation der Bewerbung und der Suche nach Arbeitsplätzen und umgekehrt der aus Sicht des Unternehmens der Suche nach neuen Mitarbeitenden, dass genau diese Recruiting-Prozesse ja auch sehr vielsagend sind. Ja, wie läuft das denn eigentlich ab? Na, wie schnell kriegen, also es geht erstmal schon mal, wie leicht wird mir der Recruiting-Prozess gemacht? Ja, welche Medien kann ich dafür nutzen? Werde ich durch einen komplett automatisierten, mittlerweile zunehmend eher KI-gesteuerten Prozess geleitet, wo ich selber gar nicht mehr die Möglichkeit habe, ich mit einem anderen Menschen zu sprechen? Ja, also wo sozusagen ich einfach nur noch gecheckt und getestet werde, aber ich selber gar nicht mehr die Möglichkeit habe und bekomme auch schon im ersten Moment mein Gegenüber kennenzulernen. Ja, weil das würde für mich auch eine gewisse Augenhöhe zum Beispiel bedeuten. Also wenn jetzt eben, ne, im Unternehmen Augenhöhe oder irgendwie das gegenseitiger Respekt oder sowas ein Wert wäre, ja, und dann wird ein Recruiting-Prozess verwendet, bei dem ich selber gar nicht die Chance habe, mein Gegenüber kennenzulernen, dann ist schon mal die Augenhöhe komplett radikal gebrochen. Nur ein Beispiel. Und dann geht es dann halt weiter. Ne? Sobald ich dann in diese Recruiting-Erfahrung reinkomme, wie sieht's da dann aus? Bis hin zu der Frage auch, ne, wie schnell wird mit mir kommuniziert, wie wertschätzend wird mit mir kommuniziert, sind das einfach mal wieder alles nur Textbausteine, die rausgelassen und auch mehr oder weniger halb bis voll automatisiert rausgehauen werden. Und wenn mir abgesagt wird, ich verstehe, dass es häufig natürlich auch ein Ressourcen- und Kapazitätenproblem ist, dass man jetzt nicht jedem ewig Feedback gibt, ja. Aber so minimalst wäre es schon nett. Und ich glaube, das wäre auch möglich und machbar, ja.
Ja, Da spricht jetzt in mir nicht derjenige, der Unternehmenswerteprojekte gebaut hat mit allen Beteiligten, sondern da spricht jetzt bei mir der Personaler, der Prozesse baut. Und natürlich ist das möglich, ne? Also jeder oder jede, die sich da hinter dem AGG verstecken und sagen, ja, aber wenn wir da jetzt Feedback geben schriftlich, dann werden wir ja sofort verklagt. Bullshit. Das kommt natürlich, in Extremfällen kommt sowas immer mal wieder vor. Und ich habe sowas in meiner Praxis auch schon mal erlebt. Da bin ich sogar verklagt worden, weil ich jemand nicht eingestellt habe und bin dann auch wegen Diskriminierung, habe ich irgendwie eine Anzeige bekommen. Das war eine damalige AfD-Politikerin. Ich konnte halt gnadenlos nachweisen, dass die Person, die ich eingestellt habe, älter war als die Person selber. Und somit war das quasi direkt ad acta gelegt. Ne? Also wir sind in einem Rechtsstaat. Wir können viele Dinge dann auch aushalten und ausstreiten. Also man muss davor nicht unbedingt Angst haben. Und Kapazitätsthema, Zeit und Kapazität ist oftmals, nicht immer, aber oftmals eine Ausrede, weil man seine Prozesse einfach nicht im Griff hat. Ne? Also klar, wenn du einen Bewerbungsprozess hast und du hast zum Beispiel 100 Bewerbungen, dann kennen wir alle den Funnel, den Trichter. Von den 100 Bewerbungen kriegen alle 100 auf jeden Fall eine Eingangsbestätigung. So, dann holst du dir einen gewissen Prozentteil, holst du dir in persönliche Gespräche. Und mein Mantra ist immer, und das habe ich in allen Organisationen durchgezogen und halte es auch selber so, in dem Moment, wo es einen persönlichen Austausch gibt, also beispielsweise auch digital, so wie wir beide jetzt, wir gucken uns in die Augen, aber nur digital. In dem Moment gibt es im Anschluss auch ein kurzes Telefonat oder wieder einen kurzen digitalen Austausch, warum es jetzt weitergeht oder warum nicht. So. Und diese Feedbackschleifen werden natürlich, umso eher es sich am Ende zuspitzt, werden die natürlich breiter. Klar, und wenn du am Ende ist das Recruiting-Game immer scheiße, weil es gewinnt meistens nur einer. Das ist wie im Fußball auch. Am Ende, unentschieden gibt es nicht. So, zack. Das ist der große Unterschied. Vielleicht sind wir vielleicht eher im Eishockey, weil da gibt es ja immer so ein Penalty-Shootout oder so ein Scheiß. So, und dann muss man der anderen Person aber auch sauber die Gründe darlegen. Und da habe ich gelernt, wenn man da wirklich in die Vollen geht, dann ist das auch kein wirkliches großes Zeitthema, weil jetzt weitergedacht, auch wieder wertebasiert, wenn ich mit den Menschen konstruktiv spreche und denen erkläre, warum es nicht geklappt hat, ist es quasi schon sozusagen meine Mitarbeiterin für die Zukunft, weil die fühlt sie sich gut aufgehoben und wird sich dann im Zweifel wieder bei mir melden, weil die gespürt hat, dass da in der Organisation irgendetwas anderes läuft als in ganz vielen anderen Organisationen. Und so kann man dann werteorientiert tatsächlich das auch so bauen. Und das hat am Ende des Tages kein Kapazitätsthema. Klar, wenn du Bewerbungen bekommst, die 0,0 auf das Rollenprofil passen, das sind bei mir immer die sogenannten Pizzafahrer-Toni-Bewerbungen. Ne? Also man merkt irgendwann auch, dass das immer die gleichen sind, die sich auf alle Rollen bewerben. Die kriegen dann eine saubere E-Mail-Absage, weil ich hatte mit denen ja auch noch keinen persönlichen Austausch. Also da muss man auch keine 100 Telefonate führen. Aber ich pflichte dir dabei, da ist selbst ein Widerstand innerhalb von Personalern. Ja, warum soll ich das denn jetzt machen? Ne? Und wenn man dieses Warum mit Werten verargumentieren kann, dann hat man da im Recruiting schon eine ganze Menge gewonnen. Und ich bin da voll bei dir. Abschließender Satz dazu. Die Sarah Böning hat auch mal gesagt, Recruiting ist die Visitenkarte nach außen und der Spiegel nach innen.
Genau. Und ein ganz spannender Punkt, na, so wie du es gerade geschildert hast mit dem Prozess, so wie du mal kurz skizziert hast. Ich würde noch eins sagen, das hat auch wieder was mit Werten zu tun, nämlich ungewöhnliche Perspektiven einnehmen, ja, oder ungewöhnliche Interpretationen mal auszuprobieren von Situationen. Jetzt in Bezug auf die konkrete Situation würde ich nämlich Folgendes sagen. Vordergründig, hast du recht, scheint der Recruiting-Prozess ein gnadenloses Nullsummenspiel. Ja, einer gewinnt, alle anderen verlieren. Das ist natürlich nicht falsch. Gleichwohl können wir aber auch sagen, im Sinne dessen, was du gerade gesagt hast, ist der Spiegel nach außen, ja, oder die Visitenkarte nach außen, der Recruiting-Prozess. Man kann das schon auch so verstehen und interpretieren und die Prozesse dann so bauen, dass wir sagen, okay, ja, es verlieren die 99 anderen in dem Sinne, sie kriegen nicht die Stelle. Aber wir geben euch ein Feedback und ihr lernt etwas dazu und ihr steigert damit vielleicht euer Selbstbewusstsein im Sinne von sich mehr über sich selbst bewusst zu sein, nicht zu verwechseln mit Selbstsicherheit. Und gleichzeitig, wenn das gemacht wird, dann habt ihr nämlich genau die Visitenkarte nach außen, dann ist das nämlich ein dann ab da unbezahltes Marketing. Weil wenn mir das passieren würde, wenn du mir sowas schickst, ja, dann sage ich, boah, krass geil, ja. Was der Stefan da und Stefan Bernd mit, ne, der Firma XY gemacht hat, das erzähle ich nämlich bei der nächsten Party einen Kumpels. Und dann sagt einer, ey, ich suche eine Stelle als, keine Ahnung, UX-Designer. Dann sage ich, ja, dann geht's zum Stefan. Also ich habe da nicht hingepasst, aber der Typ ist echt geil und coole Firma. Die haben mich so geil behandelt, soll ich nicht mal vermitteln. Ist jetzt natürlich, ne, idealisiert dargestellt, ja, aber so vom Prinzip her, ne. Und das ist einfach für mich anders drauf zu gucken, auf solche scheinbar problematischen Prozesse.
Und das wird abschließend zur heutigen Podcast-Episode, lieber Andreas, das wird tatsächlich in Organisationen noch viel zu wenig miteinander diskutiert. Ich glaube, Recruiting hat da immer noch nicht den Stellenwert, den es durchaus haben könnte, insbesondere in Krisenzeiten, wo dann ganz gerne die im Recruiting oder Talent Acquisition auf einmal alle wieder abgebaut werden. Dabei, dass dann, wenn Organisationen kurz davor sind, bankrott zu gehen, muss man natürlich Menschen abbauen. Also versteht mich da nicht falsch. Das ist wieder so eine ökonomische Komponente. Die muss man auch mit einbinden lassen. Aber wenn man da, wie du sagst, ungewöhnlich einfach mal einen Meter links oder rechts denkt, und das kann man ja durchaus in unternehmenswerte Projekten dann auch machen, indem man sich die Leute diesen Prozessteilen dann mit dazu holt und die dann auch sprechen lässt, kann man dann tatsächlich auch Prozesse aufbauen, die ein bisschen anders sind. Mein guter Freund und Co-Host von Recruiting Basics, der Arthur Reich, würde jetzt sagen, ja du Stefan, ist doch alles irgendwie nichts Neues, sind doch alles Grundlagen, sind doch alles wieder Basics. Wir brauchen den fancy Quatsch nicht, den können wir dann aufsetzen, wenn wir einen Basic, ein Fundament gegossen haben. Ne? Und so ein Fundament, da sind wir dann wieder bei Unternehmenswerten. Und da sind wir dann auch dabei, andere Perspektiven zuzulassen und Menschen dann auch, wie du eingangs gesagt hast, wirklich nachhaltig partizipieren zu lassen.
Genau, exakt.
Wunderbar. Dann bleibt mir am Ende des heutigen Podcasts, Andreas, vielen Dank für deine Zeit. Wir vernetzen dich, deine Unternehmensdemokraten, natürlich bei uns in den Shownotes. Und wenn der ein oder andere Zuhörerin jetzt einen Connect zum Andreas möchte, ich glaube, dafür ist er auch ganz offen. Und zu mir sowieso, das wisst ihr draußen alle. Und von daher lasst mich gerne wissen, was ihr zu Unternehmenswerten meint und wie ihr eure Recruiting-Prozesse aufbaut. Das würde mich ganz gerne mal interessieren, wie da so aktuell der Status quo ist. Ich habe so eine Idee, aber auch da lasse ich mich natürlich gerne eines Besseren werden. Andreas, danke dir für deine Zeit. Grüße gehen raus. Viel Erfolg weiterhin.
Danke.
Und auf bald.
Auch bald.
Ciao, Stefan. Ciao, ciao.